Markus, ist dir eigentlich bewusst, was hier gerade passiert?
Perfekt.
Was ist das denn jetzt?
Scheiße, ich finde, das können wir einfach so lassen, wie es ist. Wir
das
wollten
ist ja
voll,
geil.
Wir wollten voll professionell starten und dann brummt die Klima.
Nee, wir stellen die Klimaanlage aus, damit die nicht brummt und jetzt brummt hier irgendwo. Haben wir einen Braunbären hier hinter der Tür oder sowas? Ja, wer weiß. Wie nochmal, Markus?
Ich mach das nicht nochmal. Einmal und nie wieder.
Ja, knurr mal ins Mikrofon.
Nein.
Markus?
Lisa?
Es ist soweit. Wir hatten ja letzte... Nee, wann war das denn?
Letzte Mal haben wir zur EM uns ja, zu Wort
wann,
gemeldet.
Wann ging denn die WM... Die EM, entschuldigt bitte. Wann ging denn...
Es geht schon wieder los. Wir sind so unwissend.
Immer. Nee, wir sind nicht unwissend, Markus. Wir sind seit unserer EM-Folge sind wir ultrawissend. Aber yeah. Es ist warm draußen. Und unsere ZuhörerInnen wissen, du bist Mr. Sweat. Das heißt, und deine Hitze überträgt sich auf mich. Es ist ja auch ein besonderer Anlass, da darf man auch mal schwitzen, wie ich persönlich finde.
Wieso, weil Sommer ist?
Oh Markus, nee, jetzt boykottier das hier nicht, unseren Fun. Das ist Staffel 2, Auftakt Staffel 2.
Absolut recht hast du. Da haben wir lange jetzt wieder, wir wollten eigentlich einen Monat Pause machen, um ein bisschen Ruhe.
Sommerpause, weil wir so fame sind, wir brauchen ja. Erstmal Sommerpause.
Nein, aber mal kurz zum Erholen mit dem Ganzen und im Endeffekt, ja, haben wir die ganze Zeit durchgearbeitet für Staffel 2.
Aber ich finde, es hat sich sehr gelohnt.
Ja, auf jeden Fall, denn die Fotos sind heute rausgekommen.
Welche Fotos?
Na, von uns.
Ach so.
Die neuen.
Ach so. Markus, es ist warm draußen, es brummt wieder jetzt irgendwo was und ich habe einen langen Tag schon hinter mir. Staffel 2, Markus, was erwartet denn unsere Gäste jetzt bei Staffel 2? Wollen wir da mal einen kleinen Ausblick geben oder wollen wir einfach, als ob man jetzt ins kalte Wasser springen würde, direkt starten, weil, was die Gäste ja, ja nicht wissen.
Also
Gäste.
Ich würde thematisch fast gar keinen Ausblick geben, aber wir sind auf jeden Fall...
Sympathisch.
Ja, kann man sich ja so drauf freuen, man muss es ja hören, ne? Es wird erwachsener, reifer, wir.
Das kannst du gar nicht sagen, ohne zu lachen.
Ich weiß.
Das klingt so als...
Es sind ernstere Themen, die wir auf jeden Fall behandeln werden.
Stichwort ernst bringt mich direkt zu unserem ersten Gast. Ja. Ich kenne nämlich keinen ernsteren Gast. Nein. Unser erster Gast, Markus, ich möchte jetzt nicht, dass wir unser erster Gast für Staffel 2, Folge 1, das sind nicht wir. Das sind nicht wir.
Okay, nochmal Reset. Auf Anfang.
Auf... Ich könnte mir für Staffel 2 keinen besseren Startgast vorstellen, als der heute da ist. Nico, mein
Hallo,
Herz
Nico.
Geht auf, wenn ich dich sehe und ich sehe dich gerade.
Er sieht einfach nicht so begeistert aus gerade.
Ich habe ein bisschen Angst.
Wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen, Nico. Du hast 6 Wochen mit mir auf einer Dienststelle ausgehalten. Du weißt, was dich erwartet.
Nichts Gutes.
Wow. Nico ist von der Dienststelle, von der ich so geschwärmt habe in der Praktika-Folge. Nur mal so zur Info für alle. Nein, Nico, stell dich doch mal bitte selbst vor.
Ungern, aber ich kam von der Dienststelle, die Lisa besucht hat, bei K32. Und bin da in einer Ermittlungsgruppe, die so ein bisschen sich um das Thema Clankriminalität dreht. Und in dem Praktikum durftest du ja auch das ein oder andere von uns dann miterleben. Warst auch bei einem Dienstunterricht mit dabei, den ich gehalten hatte. Und warum auch immer wurde ich jetzt gefragt, ob ich hier so ein wenig der Gast sein darf. Und freue mich natürlich immens darauf.
Ich bin mal gerade so die Kurve gegangen.
Scheiße, war schwer.
Video-Podcast.
Das ist sehr schön. Ne? Weil ich glaube, manchmal können die Leute das gar nicht so richtig einordnen. Mit wie viel Liebe das eigentlich hier alles gerade gesagt wird.
Es sieht auch so aus, ne?
Es klang gerade wie von so einem Prompter vorgelesen. So.
Stimmt. Mann, so ist das. Man muss ja auch erstmal, Markus, wir hatten alle einen langen Tag. Und
ja,
es ist heiß draußen. Es kannst ja nicht hier irgendwie gleich Feier erwarten.
Deswegen, es ist super GAU für mich.
Okay, pass auf. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist dort in einer Ermittlungsgruppe, die sich vor allen Dingen für besonders kriminelle Strukturen oder sich mit diesem Themenschwerpunkt befasst. Und Markus, vielleicht, was ist denn unser Themenschwerpunkt heute in dieser besonderen Folge?
Wir wollten den Auftakt mit organisierter Kriminalität starten.
Und ich würde sagen, wir machen mal kurz unser besonderes Intro. Das ist irgendwie du 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 du. Ich singe wieder. Das wird jetzt hier Spiegel TV extra. Nein, wird's natürlich nicht. Haben wir gesagt, machen wir nicht, haben wir nicht nötig, wollen wir nicht. Also, liebe ZuhörerInnen, falls ihr jetzt hier erwartet, also weil ja auch in der Caption, in den Shownotes wird der Begriff organisierte Kriminalität auf jeden Fall fallen. Liebe ZuhörerInnen, das ist hier keine Triggerwarnung oder sonst was, aber wenn ihr jetzt erwartet, dass hier Name-Dropping stattfindet und wir hier einen auf investigativen Journalismus machen, der vom Amtsgericht Tiergarten steht, das wird nicht passieren. Also falls das die Erwartung ist, die ihr in diese Folge habt, das wird nicht passieren, dann müsst ihr jetzt ausmachen und euch was anderes anhören oder vielleicht Spiegel-TV gucken.
Jetzt fordere die Leute nicht auf, die Zahlen sinken jetzt. Minute.
Nee, die sind schon, man ist doch schon im Stream drin, wir haben schon so viel gelabert. Die Folge, das wird schon gezählt. Das heißt, das ist auch egal. Nein, wir werden uns dem Thema jetzt ein bisschen annähern und dafür könnte ich mir wirklich tatsächlich niemand besseren vorstellen, weil du hast es gerade schon mal gesagt, Nico, du hast ja Dienstkundeunterricht gegeben und diesen Vortrag durfte ich auch hören, bereits in meiner ersten Woche bei euch damals. Damals. Es ist 3 Monate her, 4 Monate. Und erzähl doch erstmal ein bisschen was von dir. Komm doch mal an, stell dich doch mal den Leuten vor.
Gut, ich stelle mich vor. Ich bin 1,74 groß, nein Quatsch. Ich habe 2013 bei der Behörde angefangen, bin auf dem Abschnitt 55 gewesen, das heißt im schönen Nordneukölln, Hermannstraße, Karl-Marx-Straße, durfte da eine ganze Weile verbringen, bin dann irgendwann zum LKA 734 gekommen nach ein paar Jahren, was das ZAK-BKS ist oder die ZAK-BKS ist, das Zentrum für Analyse und Koordination zur Bekämpfung krimineller Strukturen. Sehr hochtrabendes Wort oder sehr hochtrabende Phrase. Bedeutet im Endeffekt so ein bisschen eine Informationsplattform, wo alle Informationen zu einem bestimmten Thema reingegeben werden, das wird dann hübsch aufbereitet und für Dienststellen, die daran Bedarf haben oder an Informationen Bedarf haben, dann quasi auch weitergegeben. Dann bin ich nochmal kurz zum Abschnitt zurück, weil meine Zeit dort abgelaufen ist und bin danach zum K32 gekommen, zur Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung krimineller Strukturen, was so ein bisschen die Schwesterdienststelle in der Direktion 5 ist. Die Direktion 5 hattet ihr ja schon mal, glaube ich, beschrieben. Ich höre ja im Podcast natürlich jede Folge.
Mehrmals hat er also, mir
erzählt. Also Neukölln, Friedelhain, Kreuzberg und Teile von Mitte. Dort kümmert man sich halt, wie gesagt, um so ein bisschen das Thema der Clankriminalität.
Um die es aber heute nicht gehen soll tatsächlich. Also wir werden hier nicht, Name-Dropping will hier nicht stattfinden und es wird auch nicht der Schwerpunkt Clankriminalität sein, weil das ist ja vielleicht auch genau die gute Überleitung, die du gerade gesagt hast. Wenn der Begriff oder wenn gerade auch AnwärterInnen den Begriff organisierte Kriminalität hören, ich glaube, dann ist das Nächste, was einen so in den Kopf schießt, Clankriminalität, oder Markus? Also, oder wie geht's dir da?
Ja, würde ich auch sagen. Wir hatten es ja schon mal primär irgendwie so ein bisschen große Gruppen, vielleicht Rocker oder sowas noch so, aber ja, erstmal wird Clan erstmal definitiv in den Raum geworfen.
Also ich bin ganz ehrlich, natürlich jetzt, es ist auch jetzt sehr easy für uns zu sagen, ja, vielleicht fallen einem noch Rocker ein oder sowas, aber das können wir natürlich jetzt auch nur sagen, weil wir jetzt nach über 2 Jahren in dieser wunderschönen Behörde natürlich schon mal andere Definitionen von organisierter Kriminalität gehört haben, aber ich bin ganz ehrlich, ey, als ich vor 2 Jahren hier angefangen habe, war für mich organisierte Kriminalität gar kein Begriff und ich kannte auch nur, weil es eben natürlich sehr medienlastig ist, den Begriff Clankriminalität. Und jetzt machen wir uns auch mal hier nichts vor, auch da wusste ich nicht, was das überhaupt bedeutet. Dann hat man irgendwelche Großfamilien im Kopf und sagt, ja, das ist Clankriminalität, was da aber hintersteckt oder was das für Definitionen sind. Und das kann man ja auch eigentlich niemandem vorwerfen, der nicht direkt behördenintern ist. Das ist ja genau das, was die Medien nach außen hin geben. Deswegen, lieber Nico, wir gehen mal von außen nach innen, würde ich sagen. Definier doch mal für unsere ZuhörerInnen den Begriff organisierte Kriminalität aus polizeilicher Sicht.
Es gibt tatsächlich auch eine Polizeidefinition, aber soll ich die jetzt vorlesen?
Also nee, jetzt mach mal mit deinen Worten. Nee.
Um Gottes Willen. Organisierte Kriminalität ist im Endeffekt ein Kriminalitätsphänomen, was dadurch ausgezeichnet ist, dass es nicht jetzt, sag ich mal, auch ein kleiner Ladendiebstahl ist oder so. Es sind schon hochrangige Straftaten, es sind schon auch Katalogstraftaten. Die Idee der organisierten Kriminalität, ein möglichst großes Gewinn- und Machtstreben unter Annahme von bestimmten Strukturen. Das heißt, ganz klar, du hast jetzt, sagen wir mal, so wie sich jeder aus irgendwelchen Filmen kennt, italienische Mafia oder so, da hast du einfach ein Gebilde, wo die Leute einfach hören, okay, ey, wenn ich jetzt Stress mit der italienischen Mafia hätte, dann wird es halt dreckig. Und die machen ganz viel Geld mit verschiedensten Straftaten, die wirklich hochrangig sind, also jetzt kein kleiner Ladendiebstahl oder sonst irgendwas, sondern wirklich Straftaten, die dann eher im oberen Segment des StGBs sind und auch mit Freiheitsstrafen ab 2 bis 5 Jahren und so weiter und so fort bewährt sind.
Was sind da die, Markus hat es ja gerade, Markus, unser kleiner Experte, hat es ja schon mal vorweggenommen, Rocker und sowas fallen da ja drunter. Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, was sind das für, gibt es da irgendwelche Schwerpunktdelikte, also Schwerpunkttatbestände?
Ja, im Endeffekt, also was ja noch wichtig ist bei der OK, ist, dass es halt arbeitsteilig gemacht wird. Also es gibt keine Einzelpersonen, die jetzt zur organisierten Kriminalität gehören können, sondern es ist mindestens, sagen wir mal, wie im judenalten Versammlungsgesetz, 2 bis 3 Leute, je nach herrschender Meinung oder halt mehr. Das heißt, alles, was jetzt zum Beispiel an Raubtaten gemacht werden kann, was an Überfällen von Geldtransporten oder so, was auch Betäubungsmittelkriminalität angeht, was einfach auch Revierkämpfe, sag ich mal, angeht. Wenn jetzt 2 Parteien sich irgendwie streiten, dass da nicht 1 gegen 1 ist, so wie es früher fair war auf der Straße, sondern da kommen halt 20 auf 20 oder noch mehr. Und da wird halt einfach durch dieses auch Arbeitsteilige und diese Masse an Menschen quasi organisierte Kriminalität so ein bisschen begründet. Das ist jetzt natürlich alles sehr frei. Es gibt auch eine feste Definition, die man auch im Internet im Zweifel nachlesen kann, aber...
Jetzt hast du gerade so ein paar Deliktsfelder genannt, wie zum Beispiel BTM. Das heißt, dass auch da, glaube ich, jetzt denken viele so, du hast es ja auch gerade schon mal gesagt, italienische Mafia und sowas. Ist es denn ein Fakt, dass solche Strukturen hier in Berlin bestehen? Also brauchen wir auch gar nicht schön zu reden hier, ne? Also gibt es das, ja oder nein?
Also jetzt bei der italienischen Struktur eher weniger, ja, tatsächlich, aber dafür gibt es viele andere, oder was heißt viele, aber es gibt auf jeden Fall andere Strukturen, die in dem Themenfeld unterwegs sind. Also es ist jetzt auch unabhängig von der Nationalität, weil im Endeffekt kommen da auch einfach Leute zusammen, die sag ich mal, die gleiche Idee von Geld machen haben. Da ist es jetzt egal, welcher Nationalität sie angehören, sondern es geht wirklich nur darum, wir müssen maximal Geld rausholen und das kriegen wir am besten zusammen, wenn wir großteilig zusammen irgendwas angehen. Die BTM-Kriminalität ist halt so ein Ding, ich kann nicht nach, was weiß ich, Kolumbien fliegen, das ganze Zeug einsammeln und dann hier verkaufen. Das wird nicht funktionieren, das ist Arbeitszeit, da gibt es verschiedene schöne Arbeitsschritte und so weiter und so fort. Und das geht halt nur über größere Strukturen. Und genau das ist ja der Punkt, dass die organisierte Kriminalität halt Strukturen abbildet. Wir haben einige dieser Strukturen hier in Berlin, worunter halt verschiedene zählen und haben halt dann auch das Problem, dass es dadurch, dass es verschiedene Strukturen sind, auch immer gar nicht sagen können, ja, die gehören jetzt zusammen, die gehören zusammen. Leute, die vielleicht vorher auch gar nicht miteinander, sondern eher gegeneinander gearbeitet hätten, das kann halt dann auch alles ineinander fließen.
Da erinnere ich mich total an deinen Vortrag tatsächlich dran, dass du so ein Organigramm an die Wand geschmissen hast und da war wirklich ja einer mit dem anderen oder auch eine mit der anderen miteinander verwurstelt und dann hast du das noch gemacht, der oder die ist auch noch da mit drin und sowas und ich habe da immer nur gesessen und dachte nur so, Lord have mercy, das ist genau das, was ich zu Anfang auch meinte, dieses so, man hat immer so das als Außenstehender, glaubt man zu wissen, man kennt so drei Namen, die in den Medien permanent kursieren und man hat das Gefühl, ja, ich weiß, was hier irgendwie organisierte Kriminalität oder dann auch, da kann man es ja dann vielleicht mal wirklich sagen, Clan-Kriminalität ist, aber am Ende des Tages, ihr kratzt nicht mal an der Oberfläche gefühlt von dem, was tatsächlich hier für Strukturen herrschen. Jetzt hast du auch gerade gesagt, Raubüberfälle, Geldtransportüberfälle. Ich habe immer so das Gefühl, man verbindet das auch ganz oft, vor allen Dingen, wie du es auch gesagt hast, mit BTM, also Drogendelikten. Kann man sagen, ist das so der Hauptschwerpunkt, der hier in der Stadt betrieben wird oder gibt es da noch andere Felder, die da beleuchtet werden von uns als Polizei?
Berlin ist eine der großen Drogenhauptstädte, das muss man einfach mal so sagen. Man sieht es jetzt auch gerade bei DM, die ja gut verfolgt, wie ich gehört habe.
Profis.
Da haben sich auch verschiedene Leute schon aus anderen Ländern darüber beschwert, dass man in Deutschland überall BTM kriegt.
Wirklich?
Ja, aus verschiedensten Ländern. Wir reden ja da über verschiedene Wege quasi, um sehr viel Geld zu generieren. Der leichteste Weg ist einfach, Drogen zu verkaufen. Mhm. Egal, ob es jetzt in Berlin ist oder in Frankfurt oder in anderen Städten und die Vielfalt an Drogen und auch diejenigen, die es dann vertreiben, das können nicht nur zwei, drei Leute machen, sondern es ist auf Berlin weit einfach auch verteilt. Und ich glaube, das ist einfach ein Aspekt der organisierten Kriminalität, der aber auch schon seit 20, 30 Jahren vorherrscht. Das heißt, auch die Rockerkriminalität, weil ihr die auch von angebracht habt, die haben halt auch viel Geld darüber ja, generieren können. Genauso wie über Prostitution oder andere Sachen, die damit immanent sind. Das heißt, es gibt einfach verschiedene Felder, wo jeder sich so ein bisschen drauf spezialisiert, aber ich glaube, BTM ist so ein gemeinsamer Nenner, wo sich jeder einfach... Ja, es gibt halt auch so viel, ne? Muss man ja auch mal sagen.
Drogen meinst du jetzt?
Ja, Drogen.
Drogen, ja.
Nichts
ja.
anderes, natürlich.
Für mich irgendwie so eine Frage, ab wann beginnt denn eigentlich diese Organisationsstruktur so wirklich? Also, ich kenne es jetzt wirklich nur so, wenn so dieses Typische, was du meintest, wenn man es so aus Film und Serien irgendwo kennt. Du siehst irgendwo so einen großen Drogenboss oder irgendwas und da ist der ganze Ring drumherum. Aber was braucht's? Also, wo splittet sich das Ganze nochmal auf in diese ganzen einzelnen Unterfelder, was da eigentlich noch mit verfolgt wird?
Nico, mach doch mal eine Anleitung, wie man organisierte Struktur gründet.
Kann ich mal. Ich kann auch ein paar lustige Tricks noch dann. Schnips und Tricks. Ihr habt ja einen Lehrauftrag, nehme ich mal an.
Absolut haben
und
wir
den. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer wollen ja auch ein bisschen was lernen. Wir können ja einfach mal einen ganz kurzen Trick so ein bisschen darstellen, wie man Drogenkriminalität und Geldwäsche zusammenfassen kann, damit man einfach mal so ein bisschen ein Gespür dafür kriegt, was halt alles möglich ist. Also sagen wir mal, ich bin jetzt ein schnöder BTM-Verkäufer und möchte ein bisschen Kokain verkaufen. Habe dafür 50 Euro eingenommen und stehe jetzt so auf der Straße rum und denke mir, bevor jetzt die blöden Bullen wiederkommen und mir das Geld aus der Tasche nehmen, gehe ich einfach mal in ein Wettlokal meiner Wahl, werde dieses dreckige Geld, sage ich jetzt mal, diese 50 Euro in einen Wettautomaten stecken, auf irgendwas wetten und dann ist das Geld gewaschen. Weil der Trick könnte sein, wenn eine Person eventuell dieses Wettlokal betreiben könnte, die mir entweder gewogen ist oder demjenigen, der mir die Drogen gibt, gewogen ist oder vielleicht mir selber die Drogen gegeben hat, ist es ja quasi das Geld gewaschen in dem Unternehmen. Das heißt, ich will jetzt hier auch keine Namen nennen und nicht alle Wettlokale sind irgendwie kriminell, aber durch diesen einfachen Trick der Geldwäsche und der BTM-Kriminalität kann man einfach super schnell Drogen an den Mann bringen und das Geld, was man hat, durch ein externes Unternehmen einfach waschen, wie man so schön sagen kann. Und das ist einfach ein Trick, der funktioniert schon sehr, sehr lange. Das ist jetzt nichts, weil, wie gesagt, ich bin ja eher beim Thema Clan-Kriminalität dann mit dabei und nicht in der OKA-Struktur, aber auch da ist es schon sehr lange und sehr hinlänglich bekannt, dieser Trick. Und wenn man jetzt halt sich mal anschaut, wie viele verschiedene Wettlokale da sind und wie gesagt, kein Vorwurf, nicht alles ist irgendwie kriminell und nicht alle Wettlokale sind irgendwie schlimm, also ihr könnt trotzdem noch wetten gehen, auch wenn es irgendwie süchtig machen kann.
Das ist ein Riesenthema bei mir in der Klasse. Zu EM habe ich das Gefühl, tippt jeder die Spiele über sämtliche Plattformen oder was auch immer.
Es ist ja aber auch wirklich so, ich höre die ganze Zeit auch nur im Alltag, wie hast du getippt oder irgendwas oder gewettet?
Alle tippen und wollen Kasten Bier gewinnen.
Ich habe noch nicht in meinem Leben mal irgendwas entweder gewettet, ich habe nicht mal einen Lottoschein oder irgendwas
ausgefüllt. Ich habe mal einen Rubbellos-Kalender gehabt, ich habe bei vielen diese Weihnachtskalender zum Aufrubbeln. Schön. Ja, ich habe nicht mal 50 Cent gewonnen.
Traurig.
Aber du hast was gewonnen. Und so kommst du in die Spirale, dass du süchtig wirst und dann... Das war's.
Das ist, nee, das, ich bin für sowas, ich bin für vieles anfällig.
Und Lisa
anfällig,
schläft
ja,
jetzt auf Rubbelkalendern.
Das klingt Rubbel. Sag, da kommt schon die Polizei, weil du so einen Blödsinn hier über mich erzählst.
Sie spielen unser Lied.
Und es wird immer lauter. Wo waren wir jetzt gerade? Wir waren bei Rubbellosen vor allen Dingen. Wettbüros. Ja, nicht alle Wettbüros sind kriminell. So, da machen wir mal weiter.
Willst du Wette machen?
Ich habe gar keine Ahnung davon. Nur was ich von dir gelernt habe.
Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass Drogenkriminalität halt so ein Ding ist.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt einfach mal angucken, wo es überall Drogen gibt, jetzt die ganze Debatte um den Görlitzer Park mal als Beispiel auch, oder auch die Hasenheide oder verschiedene andere Örtlichkeiten, wo es halt Drogen gibt, da ist es einfach so, in jedem Bezirk, egal wo man unterwegs ist, wenn man die richtigen Leute kennt und die richtigen Ticker, dann kriegt man halt überall seine Drogen. Die Wege, das ist nicht dann immer nur irgendein Peter, der da steht, sondern es kann halt einfach irgendjemand sein, der mir quasi die Drogen dann geben kann. Und so ist es auch im BTM-Taxi-Unternehmen, da gibt es ja auch 1000 verschiedene Varianten von, auch Koks-Taxen und so. Und auch da ist es so, dass teilweise die Leute sehr arbeitsteilig vorgehen. Es gibt natürlich immer eine Ebene, die besorgt den ganzen Stoff. Dann gibt es die Leute, die verteilen das. Dann gibt es auch Leute, die, sag ich mal, so ein bisschen die Logistikunternehmen spielen. Das heißt, die besorgen Autos, die besorgen, wenn Autos oder ja, wenn Autos kaputt gehen, bringen sie die in eine Werkstatt, besorgen die Ticker-Handys und so weiter und so fort. Durch EncroChat weiß man, dass auch ein paar Handys ein bisschen was kosten auf der Straße, wenn man mal so ein Ticker-Handy haben will und so weiter und so fort. Also es ist so eine kleine Unternehmensstruktur und das ist halt auch ein Teil der organisierten Kriminalität, aber halt noch ganz, ganz viele andere mit dabei.
Du hast jetzt gerade natürlich zwei Hotspots angesprochen, Hasenheide und Görlitzer Park. Also besonders Görlitzer Park ist ja auch viel in den Medien gewesen. Würdest du sagen, es gibt im Bereich organisierte Kriminalität und alles was darum, gerade auch BTM, einen Ballungsraum in Berlin?
Ja, an sich schon. In Berlin ja und dann einfach auch nochmal an bestimmten einzelnen neuralgischen Punkten. Hasenheide und Görli hatten wir jetzt. Es gibt auch in Spandau einfach ein Packen, wo du weißt, du kriegst da was. In Zehlendorf sind mir jetzt vielleicht noch nicht so ganz viele bekannt. Also Berlin generell ist schon dafür bekannt, dass man hier viele Drogen kriegt. Wir haben eine gute Partyszene. Da wird nicht nur ein Bier getrunken, sondern da gibt es auch noch andere Sachen. Aber es zentriert sich schon dahin, wo halt auch viele Leute sind. Also in Mitte oder in Kreuzberg oder in Neukölln ist die Chance, glaube ich, höher als jetzt in, was weiß ich, Hohenschönhausen oder Zehlendorf oder sonst irgendwas.
Guck mal, ich war ja nur auch recht viel irgendwie in der Welt unterwegs.
Ja.
Und ich habe oft
überall Drogen bekommen. Was soll ich jetzt sagen? Nirgends war es so leicht wie hier in Berlin, als ich in Berlin angekommen.
Bekommen und genommen. Ja. Ja, ich mach den Drogen natürlich.
Nein, Leute, das ist nicht gut. Das ist ja wohl klar. Ja, wir sind ein Polizeipodcast. Leute, nehmt keine Drogen.
Aber ich war ja viel in der Welt unterwegs, nicht um Drogen anzubauen oder transportieren. Aber viele Leute haben mich immer darauf angesprochen, weil ich meine Base ja irgendwo in Berlin hatte. So von wegen Drogen ist wirklich Berlin ein internationales Thema ja auch.
Also, wirklich? Ich habe ja. Das noch, ich bin ja auch viel rumgekommen. Ist
krass, jeder, der feiern will oder irgendwas, oh Berlin, ja krass, Drogenclub und schieß mich tot und da ist Berlin echt bekannt auf der Welt für.
Und dann ist ja mal die Frage, wissen die Leute, was das für, woher die kommen oder was das für Strukturen hier sind, ne? Weil ich glaube, das ist ja genau das, womit sich die Menschen ja auch wahrscheinlich nicht beschäftigen wollen. Jetzt machen wir uns auch mal nichts vor, ne? Da willst du feiern gehen und dann, wenn du dir dann irgendwo deine Pillen dann holst, dann hinterfragst du natürlich nicht, aus welcher Struktur kommt das denn jetzt, ne? Oder wie ist das?
Biologisch?
Die Debatte wird es bestimmt irgendwann nochmal geben, tatsächlich. Aber ja, das ist immer so die Frage, ne? Weil ich habe auch schon das Gefühl, dass, und man bekommt das ja auch mit, dass wenn man in, ich lebe ja auch jetzt, mein Lieblingssatz, ich lebe ja in Neukölln.
Ach, da haben wir es wieder.
Nein, aber man bekommt es ja mit und ne, auch ja. Ich, jetzt wird's warm draußen, das Wetter ist schön, ich gehe ja auch spazieren, auch ich, Markus, bewege mich mal an der frischen Luft. Oder da ist auch eine Laufstrecke, die ich ganz gerne laufe durch ein Girlie. Machen wir uns nichts vor. Man geht rein und man wird 20 Mal angesprochen, ob man was kaufen möchte, so, ne? Und dann denke ich mir auch immer, Nico, vielleicht kannst du uns da mal aufklären, was sind das denn für Strukturen? Also gibt es da tatsächlich auch im Girlie Strukturen? Ist das auch ein Teil von organisierter Kriminalität, die Menschen, die sich dort befinden und dort Drogen verkaufen?
Ich kann es nicht in Gänze sagen, aber mit Sicherheit wird es da Strukturen geben, okay. Weil, wie gesagt, du brauchst A, Leute, die den Stoff besorgen, ja. B, die es quasi auch anliefern und gut verstecken können, bunkern können und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch, ich sag's mal jetzt, die armen Schweine, die es halt dann auch verticken müssen.
Ja, weil ich mich das manchmal frage, wie gesagt, du kommst in Girlie rein, Vicky, wir müssen das jetzt mal als Thema, ne, kommst da rein und wirst auf 4 Metern 20 Mal angesprochen, wo ich mir denke, okay, aber ich hoffe, ihr habt alle einen Großhändler. Also ich hoffe, das ist alles eine Quelle, weil so krass kann das ja gar nicht, es können ja nicht so verschiedene Großquellen sozusagen sein. Ihr wisst, was ich gerade meine,
ja, aber deswegen,
oder?
Wenn ich das jetzt wieder aus meiner FBs ich so aus Film und Fernsehen kenne, hat ja jeder irgendwie so sein Gebiet oder sein Territorium. Da denke ich mir, da können ja nicht irgendwie 20 verschiedene Leute dann nur in einem Park oder irgendwas stehen. Also irgendwie muss es ja ein bisschen...
Ah, es ist ein heikles Thema. Da
ja, deswegen gucke ich unseren Gast an, weil ich davon nämlich keine Ahnung habe.
Na, was ich zumindest sagen kann, wie gesagt, ich bin ja ein bisschen beschränkt auf ein Thema und kann die UK an sich nicht in Gänze abbilden. Aber es ist schon so, dass es bestimmte Straßenzüge oder Territorien gibt, wo eine bestimmte Gruppierung quasi verkaufen darf. Und so kann es ja dann auch mal sein, dass sich eine Gruppierung mit einer anderen streitet, wenn eine sich ein bisschen zu groß gemacht hat oder einfach in einem fremden Gebiet fischen wollte und da was verticken wollte. Dann gibt es halt ein bisschen Stress, dann gibt es auch mal ein paar Körperverletzungen und dann werden die Sachen halt auch ein bisschen geregelt. Oder es eskaliert halt extrem und es müssen sehr viele Leute verletzt werden, bis dann quasi der Konflikt bereinigt werden kann. Und auch dann ist es so, irgendeine Seite wird gewinnen und irgendwer darf es verticken. Als gutes Beispiel jetzt der U-Bahn-Handel. Da gibt es ja auch 2, 3 Leute, die da mit beteiligt sind. Und
habe
auch
ich mit Nico einen Einsatz gemacht in der U-Bahn.
Richtig.
Da sind wir aus U-Bahn rausgesprungen.
Und auch beim U-Bahn-Handel ist es ja so, dass für bestimmte Linien mehr oder weniger dann auch relativ ähnliche Leute oder Gruppierungen halt dann auftauchen. Und wenn da jetzt irgendjemand anderes noch wäre, dann würde es halt im Zweifel auch mal ein bisschen Stress geben können. Das ist, glaube ich, schwer, jetzt Berlin als Landkarte, sage ich mal, einzufassen und zu sagen, die dürfen da, die dürfen da, die dürfen da. Aber es gibt halt immer wieder dann Begegnungen, wo es dann auch blutig enden kann, wo man halt gemerkt hat, na, das wäre vielleicht so der Grund gewesen.
Du hast es ja gerade schon mal angeschnitten. Du hast ja einen Schwerpunkt, einen Themenschwerpunkt in deiner Arbeit gehabt. Möchtest du den mal ausführen, Nico?
Natürlich möchte ich den Punkt sehr gerne ausführen. Bei allem anderen bin ich auch nicht so froh. Muss man ja auch mal dazu
jetzt
sagen.
Jetzt kommt Nico Sternstunde, Leute. Jetzt.
Ja, abwarten. Nee, aber wie gesagt, mein Großthema ist ja, oder was heißt mein Großthema? Aber das Thema, mit dem ich mich jetzt schon eine Weile beschäftige, ist halt das Thema der Clankriminalität. Und da ist es halt so, dass es von verschiedenen Sparten auch schon angeschaut wurde oder betrachtet wurde. Also einmal polizeilich, klar, schon seit Ewigkeiten dieses Thema hier herrscht, weil bestimmte Strukturen hier schon gewachsen sind und über die Jahre hinweg auch hochrangige Straftaten passiert sind, wo man dann gesagt hat, ja, das ist irgendwie ist eine Struktur vielleicht dahinter, die müssen wir uns mal betrachten. Mittlerweile gibt es auch schon verschiedene Ansätze durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Beispiel, dass dort bestimmte Studien gemacht wurden. Es gibt medial natürlich einen Riesenaufschrei, sobald das Thema Clankriminalität oder das Wort Clankriminalität fällt. Vor Blogs, damit hat vieles angefangen, das hat alles sehr viel publik gemacht und so ein bisschen, das ist auch einfach gezeigt, wie cool das sein kann, wenn man halt nicht dann irgendwann in Konsequenz dafür in den Knast gehen könnte. Und so gibt es einfach mittlerweile halt ein sehr großes Spektrum, was dieses Thema angeht. Und es ist halt nicht ganz so einfach, das Thema einfach runterzubrechen und zu sagen, jo, Familie A und Familie B, die machen hier Clankriminalität und so. So ist es halt nicht.
Vielleicht kannst du mal für unsere ZuhörerInnen eine kleine Definition von, also Clan allein. Vielleicht klären wir mal auf, was ein Clan ist, weil auch da, glaube ich, denken alle arabische Großfamilie. Und das ist es einfach nicht.
Genau. Da vielleicht einfach nochmal so im Vorfeld ein bisschen. Dadurch, dass ich ja meinte, es gibt auch schon verschiedene Sparten, die es betrachtet haben, ist es auch so, dass sich um dieses Thema Clankriminalität in verschiedenen Bundesländern natürlich auch gekümmert wurde. Das heißt, es gibt in NRW Leute, die sich darum kümmern, in Bremen, in Berlin und so weiter und so fort, Niedersachsen. Und so kam es dann auch, dass sich verschiedene Bundesländer zusammengebracht haben und überlegt haben, was ist denn eigentlich die Clankriminalität? Können wir das unter einer Definition, weil wir auch bei der Polizei sind und alles subsumiert werden muss, zusammenfassen? Und dann haben sich diese Bundesländer zusammengesetzt und haben auch eine Definition entwickelt. Diese Definition gilt jetzt mittlerweile in allen Bundesländern und auch bei der Bundespolizei. Also wenn ich jetzt nach München fahre und sage, ey, da ist ein Clankrimineller, dann müssten die sofort sagen, haha, Definition, aber das wird halt natürlich nicht passieren, sondern es ist einfach nur für die Betrachtung des Themas eine Annäherung, um das so ein bisschen ganzheitlich zu machen, wie bei der Definition für OK. Im Endeffekt ist diese Definition in 2 Teile unterteilt worden. Einmal an sich, was ist ein Clan und einmal, was ist die Clankriminalität. Ein Clan ist grundsätzlich, ich will es jetzt nicht an der Definition komplett durchrennen, da geht es zum Großteil aber auch um ein gemeinsames Abstammungsverständnis. Es gab mal so ein paar Ideen, dass auch Abstammungsverhältnis dort in diese Definition reinkommt, was so diesen familiären Ansatz einfach zeigen würde, der aber nicht vorgegeben ist. Abstammungsverständnis bedeutet im Endeffekt, wenn es jetzt Leute gibt, die auf dem Kudamm feiern, weil die Türkei gewonnen hat und alle die türkische Fahne schwenken, jetzt nur mal als Beispiel, dann kann man sich vielleicht als türkische Person identifizieren oder dem auch dann folgen. Genauso bei Deutschen, genauso bei allen möglichen Strukturen, die euch einfallen. Da ist das Verständnis quasi die Frage. Nicht das Verhältnis, nicht ich habe einen deutschen Pass und bin Deutscher, sondern ich fühle mich als Deutscher oder ich fühle mich als was auch immer. Und durch dieses Verständnis kann man eine Struktur aufbauen, wo Leute sich zusammenfinden, die dann zusammen auch noch Straftaten begehen. Und das alles als Struktur eines Clans, das, was man früher auch gesagt hat bei den Schotten als Beispiel, alle, die einen lustigen Rock tragen und keinen Schlüppi drunter, das ist halt ein Clan und die fühlen sich als Familie und so.
Das ist mein Clan.
Genau. Das ist es aber nicht.
Nein, es geht schon wieder los.
Entschuldigung. Nee, und die werden subsumiert einmal darunter, was halt ein Clan ist. Mhm. Da gibt es relativ strenge Richtlinien. Und wenn diese Leute dann noch kriminell werden, sich also gegenseitig unterstützen durch logistische Sachen wie, was weiß ich, Waffen besorgen, verstecken, Häuser besorgen, Drogen verkaufen und so weiter und so fort. Und das für die Gesamtbetrachtung des Clans, sage ich mal jetzt, eine Rolle spielt, dann ist das erst Clan-Kriminalität. Wie gesagt, zwei verschiedene Säulen, einmal Clan, einmal Clan-Kriminalität.
Du hast vorhin so eine spannende Sache gesagt, die mir irgendwie noch nicht aus dem Kopf geht. Du meinst, ihr arbeitet dann mit Strukturen oder deckt gewisse Strukturen dann auf. Aber wo beginnt denn das Ganze? Also ist ja nicht jeder, der jetzt irgendwo Drogen vertickt oder es gehört ja gleich irgendwie einem Clan an. Also es ist ja irgendwie eine Stufe, dass man irgendwie immer weiter mal aufmerksam wird, bis du nachher merkst, okay, da ist irgendwie was Größeres im Gange. Aber wie wird man davon aufmerksam? Ist es ein Zufall, der dann einfach mal kommt oder?
Und vor allen Dingen muss ich auch Mitglied dieser Familie sein? Das ist ja wahrscheinlich genau diese Unterscheidung, die du gerade gesagt hast. Clan als dieses Familien, als dieses Abstammungskonzept und die Clan-Kriminalität. Ich kann auch ein Gehilfe oder beziehungsweise ich als Frau, ich kann eine Gehilfin diesbezüglich sein und bin involviert in diese Clan-Kriminalität, gehöre aber gar nicht jetzt mal zur Blutslinie sozusagen. Ist das, ja?
Man muss es ja so ein bisschen runterbrechen. Also es war früher schon so, wir können jetzt über die Geschichte sprechen, wie viele Leute hergekommen sind, wie sich bestimmte Sachen gebildet haben. Im Endeffekt, die Person, um die man sich früher auch schon gekümmert hatte oder die man dann betrachtet hatte, da ist ein Großteil, sind die sogenannten Malami-Kurden gewesen. Malami-Kurden stammen aus dem türkischen Staatsgebiet, so im südlichen so an der Grenze zu Syrien, zum Irak und so weiter und so fort, aus der Region Mardin. Dort sind sehr viele Personen gewesen, die dem Verständnis nach auch kurdischer Abstammung waren oder sich auch als Kurden teilweise identifiziert haben. Und es war auch früher schon so, dass es zwischen türkisch identifizierten Personen und kurdisch identifizierten Personen Streitigkeiten gab. Ich will mich da auch gar nicht positionieren, weil das ist ein Konflikt, den können, glaube ich, nur Leute verstehen, die halt auch mit drin sind. Und diese Personen wurden teilweise auch nicht immer super gut behandelt und spätestens unter Atatürk, jetzt springen wir so ein bisschen in der Geschichte nach vorne, ist es auch so, dass gesagt wurde, aus der Türkei soll ein gesamtes Land werden. Und es gab halt verschiedene Personen, die überall dort ansässig waren, nicht nur jetzt in der Region von Mardin, sondern auch woanders, die dann teilweise gesagt haben, naja, wir fühlen uns aber eher dem Glauben nach so ein bisschen in die arabischen Stränge unterwegs, wir sind auch Kurden, aber wir wollen irgendwie auch nicht so richtig türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger werden. Und deswegen sind sehr viele Leute dort dann auch geflüchtet in Richtung Libanon, Irak, Syrien und die ganzen Orte, die man sonst so in dem Dreh hat. Dann war es so, unter Atatürk wurde quasi die Türkei gegründet. Die Leute haben teilweise neue Identitäten bekommen, neue Namen, neue Pässe und so weiter und so fort, sind vom Familienkern her noch in den ganzen Strukturen gewesen. Und die Personen, die dann geflüchtet sind, die also quasi jetzt Verwandte hatten, die einfach einen komplett neuen Namen hatten, wurden auch in den Orten, wo sie her- oder hingekommen sind, nicht so wirklich gut empfangen. Man hat gesagt, ob ihr jetzt Türken seid oder Kurden oder sonst was, ist uns egal, ihr seid keine von uns. Wir packen euch jetzt auch erstmal so in kleine Quartiere, Flüchtlingsunterkünfte und so weiter und so fort und behalten euch im Blick und auf einem Raum. Und diese Personen haben sich natürlich irgendwann dann auch nicht mehr dort so wohl gefühlt. Da sind auch Generationen entstanden, die dort auch, also auch Kinder dort entstanden, die jetzt teilweise dann auch hierher emigriert sind. Das heißt, Personen, die dann in Flüchtlingsunterkünften geboren wurden, haben natürlich auch andere Personen kennengelernt, die dort geboren sind und dann sind sehr viele nach Europa gekommen. Hier war Wohlstand, hier war das Geld zu holen und man ist natürlich auch nach Deutschland gekommen. So die Flüchtlingsbewegungen Richtung Deutschland gibt es viele verschiedene Berichte drüber. Nehmen wir mal jetzt die 80er, da war Deutschland noch geteilt in Ost-West und man wollte natürlich in den Westen. Jetzt nehmen wir mal an, man wollte aus dem Libanon, einfach für das Beispiel, nach West-Berlin, ist also in den Flieger eingestiegen, ist dann, sagen wir mal, in Schönefeld gelandet und Schönefeld ist Ostdeutschland gewesen oder Ostberlin und wollte quasi nach Westberlin, hat sich in den Bus gesetzt und ist als erstes in Neukölln angekommen. So mal als Beispiel einfach, wenn du in einem Bezirk ankommst, so ist es heutzutage auch noch und jetzt sagst, ich würde gerne irgendwo Asyl beantragen, dann musst du quasi in diesem Bezirk auch erstmal bleiben. Das heißt, die Personen, die dort angekommen sind, haben gesagt, hey, wir würden gerne nach Westdeutschland emigrieren und würden gerne hier bleiben, haben unsere Pässe irgendwie teilweise verloren und wissen nicht, wo die sind und die wurden natürlich erstmal in den Gebieten dann belassen, wo sie halt auch herkommen. Das heißt, in Neukölln, wo jetzt jeder mal denkt, die Sonnenallee ist super schlimm und darin jetzt so viele komische Leute rum. Das ist halt einfach aus der Historie gewachsen, dass bestimmte Leute sich dort ansässig fühlen mussten, weil sie dort bleiben mussten. So wurden sie dann in kleine Quartiere gepackt und haben dann teilweise quasi ihre eigene Identität auch einfach nur ausgelebt, weil man dann auch früher schon gesagt hat, hey, ihr dürft nicht so viel arbeiten. Es ist schön, dass ihr hier seid, aber ihr dürft erstmal nicht so richtig zum Volk gehören und ihr müsst erstmal so ein bisschen unter euch bleiben. Wir geben euch ein paar Supermärkte, ein paar Friseurläden und was ihr halt alles wollt. Und so sind dann Strukturen in bestimmten Regionen einfach gewachsen. Ähnliche Parallele in Wedding als Beispiel. Und so ist es halt dann dann, dass du einfach jetzt so eine Sachen wie die gute alte Heideck-Siedlung, wo ja zu Silvester auch ganz viel hochgekocht ist, wo es ja dann auch die Videos gab, wo viele junge Leute dann auch die Feuerwehr angegriffen haben, was man übrigens nicht macht, also überhaupt nicht. Dass man dort denkt, man ist, wenn man in der Heideck-Siedlung ist, dann sind da immer nur so dunkelhaarige, bärtige Leute und das ist ganz super gefährlich und so. Das ist es halt nicht. Es ist einfach nur, da sind bestimmte Strukturen dann ansässig gewesen und das ist aber auch durchmischt und es ist auch in Ordnung, dass die da sind. Und ganz, ganz viele Leute sind halt da auch vollkommen normal und benehmen sich super gut und sind einfach dort gelandet erstmal, weil die Mieten in Berlin teuer sind.
Wir wurden da super empfangen, Nico, in der Wohnung, weißt du noch? Ja. Das war ganz herrlich, wirklich. Das haben wir ermittelt und wir wurden ganz herzlich begrüßt in einer Wohnung. Also jetzt ernsthaft, das ist, meine ich, null sarkastisch.
Nee, das ist es nicht. Ich finde es gerade so spannend.
Ja, ich auch.
Das ist ja vielleicht so der Punkt jetzt nochmal ganz am Anfang gesagt. Wenn wir hier über Clankriminalität reden, reden wir immer über Leute, die auch kriminell sind. Da steckt ja schon Kriminalität im Wort. Und es gibt halt ein paar Leute, die einfach die Preise für alle anderen versauen. Ja. Wenn man über die Sonnenallee geht, dann denkt man immer, oh, ist alles super gefährlich. Und wie gesagt, die haben alle schwarze Haare und einen riesen Bärt und gucken mich immer so böse an. Das können herzensgute Menschen sein. Und man denkt einfach immer, ah, die sind alle, die hängen auf einem Haufen und das ist alles super schlimm. Es gibt auch da schlimme Leute auf der Sonnenallee oder in verschiedenen anderen Bezirken oder sonst irgendwas. Die machen ihre Scheiße. Aber nicht jeder muss automatisch kriminell sein und böse sein.
Nein, ich lebe in Neukölln und ich liebe Neukölln. Und ich liebe das wirklich. Und ich wohne in der Nähe vom Hermannplatz. Also ich wohne jetzt nicht irgendwie in Britz oder so, sondern ich wohne in Neukölln. Und ich finde das herrlich da. Und die sind alle super nett. Ich habe dort noch nie Probleme gehabt. Und das meine ich wirklich ernst. Jedes Café, an dem ich vorbeigehe, da wird man nett gegrüßt. Beim Bäcker ist es ganz herrlich bei mir. Mein Körnerladen um die Ecke ist ganz fantastisch. Das sind einfach, ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und das werde ich auch, das ist ja, Markus weiß das, weil das in jeder, bei jeder Gelegenheit, wo Neukölln-Bashing entstehen könnte, haue ich dagegen, weil ich mich auch immer sehr, sehr sicher in Neukölln gefühlt habe. Ich meine, wir lassen jetzt mal wirklich diese ganzen politischen Situationen, die gerade stattfinden, das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Es ist gerade eine sehr aufgehitzte oder erhitzte Stimmung in Berlin oder also auch deutschlandweit, international. Aber trotzdem habe ich mich auch als Frau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, noch nie unsicher gefühlt in Neukölln. Ganz einfach.
Aber es ist ja immer das große Problem. Wenn es irgendwas in die Medien schafft, dann wird es gleich so polarisiert, dass es gleich wieder auf alles übertragen wird, auf jede Gruppierung und weiß ich was alles, dass es dann gleich immer die heißt und damit gleich irgendwie alle gemeint sind dann ja auch.
Ja, und auch das, was ich ja vorhin schon sagte oder was Nico auch gesagt hat, Nico und ich waren ja wirklich auch polizeilich erkennbar in Neukölln auch schon unterwegs, alle super nett. Also auch die Pappenheimer, wenn man das mal so sagen kann, ne? Pappenheimerinnen. So, es ist, wenn man mit den Kids da gesprochen hat, das war ja auch Teil meines Praktikums tatsächlich, meines ersten, die waren alle süß. Und natürlich, also die Kiddies jetzt so, ne, die Kleinen, wo man noch so Präventionsgespräche geführt hat. Weil das habe ich auch von dir gelernt, Nico, das darf man auch nicht vergessen. Trotzdem, wenn wir ja irgendwo hingerufen werden, ist es in der Regel nicht, weil alles super läuft, sondern weil irgendeine Person Schaden genommen hat. Und das eben auch durch Leute natürlich, die in Neukölln leben. So, das ist ja einfach auch ein Fakt. Dass die natürlich auch erstmal zu uns nett sind, das ist klar. Aber es gibt, also das haben wir Silvester, du hast gerade Silvester gesagt, und es wurden nicht nur Feuerwehrleute angegriffen, sondern eben auch Kolleginnen von uns. Auch das macht man nicht. Und man wird nicht immer nett begrüßt in Neukölln. Aber ich finde, oder generell als Polizei. Aber ja, ist ja so. Aber nee, speziell jetzt vielleicht nicht in Neukölln.
Du sagst, man soll am besten gar keine Person irgendwie draußen.
Ja, nein, aber es geht ja um den Umgang miteinander. Aber das ist nämlich vielleicht, und das ist das Stichwort, der Umgang miteinander. Klar kann man da wie ein Arsch irgendwie eine Tür eintreten und sagen, ey, wir sind jetzt hier und du hörst uns jetzt zu und du hast hier gar nichts zu melden. Oder man versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Weil so am Ende des Tages, wenn im besten Fall, ja, natürlich gibt es auch immer Ausreißer, im besten Fall, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Und ich habe nichts davon, auch schon mal gar nicht als Polizistin, wenn ich etwas möchte von meinem Gegenüber und dem das Gefühl gebe oder der oder ihr das Gefühl gebe, dass ich sie gerade als minderwertig betrachte oder als jemanden, den ich nicht ernst nehme. In allen Deliktsfeldern übrigens.
Nein, deswegen, also es ist ja egal, ob du jetzt Polizist oder sonst wer bist, es geht ja einfach ums menschliche Miteinander so.
Schön, dass du das nochmal zusammenfasst.
Ja, deswegen, du fasst mich auch oft genug zusammen, da kann ich das auch mal machen.
Bevor ich
das Scheiße-Barometer wieder raushole, ich hab's gesehen, du hast dich sehr zurückgehalten. Nein, aber das ist, weiß nicht, also warum irgendwie immer gleich etwas Aggressives hochkochen lassen, wenn es einfach auch nicht irgendwo was zu suchen hat.
Ja, die Punkt. Frage ist halt natürlich immer, mit welchen Leuten hat man halt den Umgang? Wie du selber schon gesagt hast, die Polizei wird selten irgendwo hingerufen und man bedankt sich, dass sie jetzt da sind, sondern es passiert halt auch manchmal einfach was. Und es ist halt nicht immer die absolute hochrangigste Kriminalität, aber weil da auch Waffen mit im Spiel waren oder weil da auch andere Personen geschädigt wurden, die es halt auch einfach nicht verdient haben, weil sie was weiß ich, sagen wir, ein Geldtransporter, der einfach dann überfallen wurde. Und da wurde halt ein Typ angeschossen oder abgestochen oder sonst irgendwas. Oder einfach nur verprügelt. Vollkommen egal, wenn es, wie gesagt, die Vortat gab. Und es gibt auch Leute, die dann natürlich sagen, ja, die Polizei, die ist immer, die schlägt über alle Stränge und so. Das ist auch alles richtig. Das mag sein, wenn es zu viel ist, dann wird auch da geprüft und man guckt auch. Aber es gibt halt auch einfach ein paar Leute, die so viel Scheiß auf gut Deutsch gebaut haben.
Dass das ist bei dem Nico das Scheiße bauen.
Auf gar keinen Fall. Nico ist unser Gast, der ist nachher wieder weg. Du kleine freche
Zippe heute, ey.
Naja, aber ihr wisst ja, was ich meine. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass man einfach viel auch durch Kommunikation lösen kann, aber es gibt auch einfach dann Sachen, die funktionieren halt nicht so ganz einfach. Auch wenn man Feuerwehrleute oder Polizisten oder sonst irgendwen angreift, das ist jetzt, da muss man nicht vom SEK begrüßt werden um 6, das nicht. Aber das ist halt einfach, da kann jeder sich mal überlegen, ey, muss das sein?
Die Message für heute. Leute, muss das sein?
Muss das einfach sein. Ja, wenn man zu dem zurück, wir sind ein bisschen irgendwie von einer Frage abgekommen, die mich immer noch brennend interessiert. Wie deckt ihr denn diese Strukturen irgendwo mal auf?
Achso, ja, genau. Stimmt, das hatten wir.
Wir sind dann so voll, es war auch so super spannend, ich wollte Nico gar nicht unterbrechen.
Nein. Entschuldige, stimmt, das war irgendwie so ein bisschen... Also es ist ja auch so, dass die Polizei sich dann nach dieser ganzen Bewegung in den, sagen wir mal, 70ern, 80ern auch, wo die ersten Generationen auch an Leuten hergekommen sind, die dann auch Deutschland mit aufgebaut haben teilweise in den schweren Zeiten, dass es dann auch irgendwann dazu kam, dass Einzelne, wirklich Einzelne, dann auch kriminell wurden und man sich dann auch gefragt hat, na, was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Und aus diesem Wissen heraus und dann auch durch die Taten, die noch dann passiert sind. Weiß nicht, Pokerüberfall mal als Beispiel, um jetzt mal ein Ding aus alter Zeit zu bringen oder der große KDW-Überfall oder so.
Das ist aber voll stigmatisierend für die anderen Familienmitglieder, ne? Also dann hast du da irgendwie, also jetzt wirklich vielleicht mal 3, 4, 5 kriminelle Mitglieder und dann hast du das Pech für die Gesellschaft sozusagen, die das dann ächtet oder die das dann, vor allen Dingen, wenn es ja auch gerade in den Medien ausgeschlachtet wird, ne? Dann hast du diesen Nachnamen und dann hast du echt ein Problem und das ist so, ja, scheiße ist das, Markus. Also das ist wirklich, das darf drin bleiben.
Das darfst du jetzt einmal sagen.
Ja, weil das auch unverhältnismäßig ist. Unser Lieblingswort in der Polizei, Verhältnismäßigkeit. Das ist,
immer prüfen.
Immer prüfen. Es ist einfach nicht verhältnismäßig, jemanden aufgrund seines Nachnamens zu stigmatisieren, der also gegebenenfalls oder einfach im besten Fall nichts damit zu tun hat, was ein Cousin 8. Grades da gerade verzapft hat. Weil das wird bei deutschen Namen auch nicht gemacht. Das ist so, sondern auch ein Problem, würde ich mal in den Raum werfen.
Definitiv. Aber genau das ist ja dann auch der Punkt, was ich vorhin schon mal meinte. Die wenigen versauen halt die Preise für alle, ne?
Ja.
Und nur weil halt ein paar aus einer bestimmten Familie Scheiße bauen, heißt es jetzt nicht zwangsläufig, keine Ahnung, die dürfen den und den Job nicht machen oder die dürfen die und die Wohnung nicht kriegen oder dürfen nicht studieren gehen oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite gibt es natürlich halt dann aber auch immer wieder diese wenigen negativen Beispiele, wo man halt dann sagt, weiß nicht, bei der Podiumsdiskussion, hallo, mein Name ist so und so und aufgrund meines Namens kriege ich halt keinen Job und darf nicht studieren und sonst irgendwas. Und die Leute sagen natürlich, ja, das geht ja nicht, also das ist ja nicht nur rassistisch, das ist auch vollkommen unverhältnismäßig. Mhm. Und dann guckt man halt mal und dann sieht man, dass die Person auch eine relativ große Polix wieder hat. Also polizeiliches System. Polix muss erklärt werden.
Haben wir das schon mal erklärt, Markus? Ich glaube, das haben wir erklärt, Polix. Haben wir in der Praktikumfolge
erzählt. Ich glaube, wir haben es mal irgendwann gesagt.
Weil wir nämlich, das ist unser System, Markus, mit dem wir arbeiten. Das sage ich dir und all unseren Zuhörern. Das ist unser Polizeisystem, in dem wir Strafanzeigen fertigen, in dem wir Vorgänge führen und mit dem wir auch ermitteln.
Und wo quasi auch die Sachen, die dann gespeichert werden, auch abrufbar sind für andere. Ich glaube, es heißt polizeiliches Informations- und Kommunikationssystem. Aber nagel mich nicht drauf fest.
Du hast es jetzt hier gesagt. Das ist jetzt in Stein gemeißelt.
Ja, wie gesagt, und da war halt dann diese Person, die das dann auch gesagt hatte, die hatte dann aber halt auch...
Ach, das ist ein reales Beispiel, was du gerade...
Nein, natürlich nicht, es ist alles fiktiv. Aber das war halt so, stellen wir uns vor, das wäre so gewesen, dass halt natürlich dann die Leute, die das auch hören, sich auch denken, ja, hey, das ist doch voll doof und voll gemein und warum macht die Polizei das? Und da stehen aber manchmal Sachen im Hintergrund, die man dann halt einfach nicht weiß. Und genau das ist ja dieses große Problem, dass man sich auch so ein bisschen unter diesem Mantel bedeckt. Das Wort Clankriminalität ist ja an sich erstmal so ein bisschen negativ konnotiert, weil viele halt genau das damit verbinden. Ne? Die machen hier nur hochrangige Straftaten, alle Araber sind schlecht und sonst irgendwas. Und das ist es ja halt nicht. Nichtsdestotrotz gibt es halt wenige Beispiele. Und genau die auszudetektieren und dann auch zu sagen, hey, die sind halt nicht so gut und die können wir im Zweifel auch abschieben und separieren die von dem ganzen großen Rest, der halt normal ist. Also normal ist jetzt irgendwie auch gemein gesagt, aber halt, die keine Straftaten begehen.
Ja, aber da hast du ja auch einen guten Punkt anzusprechen und auch mal wieder hier eine Lanze für uns als Polizei tatsächlich zu brechen. Es ist immer super einfach und es ist gerade bei so einem Beruf wie bei der Polizei, weil wir eben sehr präsent sind und auch zur, naja, wir sind die ausführende Gewalt, ja. Es ist super einfach zu sagen, ihr macht das alles falsch und ihr seid Schweine und ihr seid Rassisten. Ja, ist doch so. Ja, entschuldige mal bitte. Das können sich Kollegen von uns, KollegInnen gerade jeden Tag anhören auf den Straßen. Jeden Tag. Hier, Markus, unsere KollegInnen, die die gerade zum Beispiel bei der Schutzpolizei auf den Abschnitten oder vor allen Dingen die gerade auf der Einsatzhundertschaft ihre Praktika absolvieren, meint Marvin, schon lange nicht mehr so kaputt und müde erlebt. Und dann guckt er mich immer an und sagt, ja, heute konnte ich mir wieder anhören, ich bin Nazi, ich bin Schwein, mir wurde ein Handy, also nicht nur eins, mir wurde eigentlich, meinen kompletten Dienst wurde mir ein Handy von einer fremden Person ins Gesicht gehalten. Ich habe mich selbst 20 Mal auf TikTok heute irgendwo von fremden Menschen gesehen. Auch das geht nicht, Leute. Das macht man draußen nicht. Und es ist super einfach, uns zu sagen, wie schlecht wir arbeiten oder wie grausam unsere Arbeit ist. Und das kann man auch auf uns Kripos, weil wie oft können wir uns auch anhören, ihr ermittelt nicht richtig oder natürlich lasst ihr das wieder unter den Tisch fallen und sowas. Wo ich mir denke, Hase, du hast überhaupt keine Ahnung, wie wir arbeiten. Du weißt überhaupt nicht, wie unsere Strukturen sind. Du weißt, also auch wir, Leute, ich weiß, vielleicht vergesst ihr das manchmal da draußen, aber wir sind auch ans Gesetz gebunden. Und das ist echt, wir haben eine Rahmenbedingung, nicht nur eine, wir haben viele Rahmenbedingungen und wir dürfen nicht alles. Und nur weil ihr, also das ist schön, wenn ihr draußen alle glaubt, ihr wisst, wer der Täter oder die Täterin ist. Vielleicht wissen wir das auch, aber vielleicht können wir nichts machen. Das haben wir auch zum Beispiel in der Folge mit unserer Katharina aus der Mordkommission gehabt. Ja. Das ist schön, dass ihr das alle wisst. Vielleicht wissen wir das auch, aber uns sind die Hände gebunden, ganz oft, weil es eben ein Gesetz oder mehrere Gesetze in Deutschland gibt. Und ich finde, das ist so anstrengend. Ich habe auch aufgehört, tatsächlich im Freundeskreis darüber zu diskutieren, weil das ist ja auch so ein Phänomen. Man ist in so einem Berufsfeld unterwegs und auf einmal wird dir erzählt, wie schlecht du deinen Job machst. Und denkst, du hast mich noch nie arbeiten gesehen. Weil geht auch gar nicht, weil du kommst gar nicht ins Gebäude rein. Das ist so, da geht's doch schon los. Also, weißt du?
Nico, du hast vorhin nochmal was angesprochen. Es war zwar ein fiktives Beispiel, aber ist es wirklich dann auch so, dass vielen Leuten einfach irgendwie was verwehrt wird durch gewisse Organisationen oder Vorurteile?
Ja, das kann ich jetzt für den alltäglichen Gebrauch schwer sagen, aber es ist schon so, dass dann auch teilweise jetzt bei uns im Laden geguckt wird, wenn sich jemand beworben hat, hängt der vielleicht irgendwo mit ein paar Leuten ab, die nicht so cool wären.
Du meinst in der Behörde?
Ja, natürlich.
Ich habe gerade überlegt, welchen Laden hat er denn noch?
Ich habe überlegt, die Dienststelle jetzt, auf der wir uns kennengelernt haben? Nee, aber
nein, natürlich unsere Behörde. Also dann auch bei den Einstellungen guckt man jetzt nicht nur, weil eine Person so und so heißt, sondern es gibt ja auch ganz viele, die sich dann mal in irgendeiner Kontrolle einfach mit einem weißen Ausweis mal blicken lassen. Und da schaut man natürlich schon, hängen die vielleicht in irgendeinem Klientel ab, was jetzt nicht so ganz mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung irgendwie übereinpasst.
Wie, warte mal ganz kurz, ich möchte das wirklich mal investigativ nachfragen. Ja. Es gibt Leute, wenn ihr irgendwo draußen ermittelt, und dann zeigen die ihren weißen Ausweis. Hast du
die Geschichten noch nie gehört?
Nee, das habe ich wirklich noch nicht gehört. Also für alle Zuhörerinnen ganz kurz, weißer Ausweis. Bei der Polizei, ich weiß nicht, ob wir das wirklich schon mal angesprochen haben in irgendeiner Folge.
Ja, in der die rausgeschmissen wurde.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine, die nie veröffentlicht worden ist.
Das war unsere Gryffindor und Slytherin-Folge, unsere Rot- und Grün-Folge.
Ah, genau, ganz kurz, nur, entschuldige Nico, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber für alle unsere Zuhörerinnen, wir haben Dienstausweise und wenn wir fertig sind, also wenn wir ausgelernt haben, egal ob mittlerer oder gehobener Dienst, bekommen wir farbige Ausweise. Grün, die Schutzpolizei und Rot, die Kriminalpolizei. Es gibt auch noch graue Ausweise, das sind unsere tarifbeschäftigten Menschen und wir als AnwärterInnen haben einen weißen Dienstausweis.
Weil wir noch so weiß und unbefleckt sind.
Ganz genau, Markus. Ich sehe auf meinem Ausweis auch, es ist eine andere Person vor zwei Jahren das Foto und jetzt. Okay, und es gibt Personen in Kontrollen, die dann ihren weißen Dienstausweis vorzeigen, oder was?
Oh mein Gott. Das wurde uns auch oft in Seminaren oder irgendwas mal erzählt, dass wir das unter keinen Umständen, selbst wenn Fahrzeugkontrollen oder sonstiges sind, wir sollen nicht diesen Ausweis rausholen.
Also das wurde mir auch schon mal gesagt, aber ich...
Ja, das machen wirklich Leute, also ich habe auch ganz andere Geschichten schon gehört, das denkst du dir,
Auch so ein Koks-Taxen und sowas, ist alles schon mal vorgekommen.
Nicht dein Ernst.
Natürlich, aber wir wollen jetzt hier irgendwie nicht sagen, alle mit dem weißen Ausweis, wenn die irgendwo rumrennen, lass die nicht nach Hause. Auch das wieder nicht. Wie bei allem, pauschalisieren ist halt immer falsch.
Ja, absolut.
Ne? Wie auch, um es nochmal kurz zu sagen, vielleicht bei der Polizei, was du vorhin meintest, auch All Cops are Bastards oder sowas, ist halt einfach eine Pauschalisierung und bedeutet, jeder ist halt scheiße und das ist es einfach.
Nein, das ist es nicht, nein.
Wir sind halt auch irgendwie normale Menschen. Aber egal.
Und es gibt ganz fantastische PolizistInnen.
Ja.
Sehe Lisa an.
Oh.
Gut, jetzt muss ich gehen.
Ja. Kannst du mich mitnehmen, bitte? Ich würde dich begleiten, Markus. Mach das mal hier alleine fertig.
Naja, aber wie gesagt, das gibt's alles. Und da ist es halt, um deine Frage auch nochmal zu beantworten, ob manche Personen dann negativer dargestellt werden oder bestimmte Sachen nicht können oder in bestimmte Jobs nicht können oder so, kann ich halt an sich nicht sagen. In der Polizei wird dann teilweise auch geguckt, wenn man den Hinweis darauf bekommt, dass da vielleicht auch was komisch sein könnte, weil man dann natürlich auch keine Leute hier haben möchte, die dann vielleicht auf der falschen Seite spielen können. Und die Beispiele gibt's leider auch, sehr wenige zum Glück, weil der Großteil der Polizistinnen und Polizisten einfach sehr, sehr gut ist und für euch auch da ist. Aber es gibt natürlich auch ganz wenige negative Beispiele und das liegt halt einfach in der Natur der Sache. Und wir reden jetzt auch darüber, dass es nicht nur bei der Polizei so ist, sondern wir haben verschiedene Ämter. Wir haben Bezirksämter, wir haben Ordnungsämter, wir haben Zulassungsstellen. Wir haben alle möglichen Sachen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, wo man sagen kann, da sind vielleicht manchmal auch ein paar Kriminelle. Es ist vielleicht ein geringer Prozentsatz, aber auch dort kann man Informationen abzapfen und dann halt leider auch den falschen Leuten in die Hände geben.
Also ich meine, Markus, wir sind jetzt erst seit 2 Jahren dabei, ne? Was, 2,5, Markus? Ist das nicht krass? Aber das können wir auch sagen, wenn wir Vorgänge bearbeiten, egal in welchem Deliktfeld wir uns jetzt in unserem Praktika bewegt haben, da waren alle Berufsgruppen übrigens dabei. Und ne, ja, also da geht's hier, wir reden hier nicht von, A hat einen Apfel geklaut in irgendeinem Laden, sondern ich war ja bei täterorientierten Ermittlungen und ich war aber auch bei Sexualdelikten. Mhm. Und da gab es wirklich überhaupt keinen klassischen Täter oder keine klassische Täterin. Da
man
waren
denkt das,
alle man, Berufsgruppen
ja, man
dabei.
Man pauschalisiert das immer so, das sind die und die, aber nein, es ist wirklich, jeder ist irgendwie, ja, so stille Wasser können auch sehr tief sein. Ne?
Sind meistens auch sehr tief. Das ist eine dunkle Tiefe. Es ist keine, ich bin auf den Malediven und gucke 10 Meter tief und sehe schöne bunte Fische. Das ist eher so ein Tümpel. Moor, Muft. Ja, ist doch so. Hast du das selbst schon gesehen? Riecht auch manchmal nicht angenehm. Ach Mann, ey, jetzt haben wir so ein großes Themenfeld aufgemacht, Markus.
Ja.
Und ich finde das aber ganz geil, weil unsere ganze Staffel immer
ein
wieder
Rahmen bildet.
Mit dem, was du hier als Auftakt jetzt gemacht hast, Nico, verwurstelt sein wirst. Ist ein sehr professionelles Wort, verwurstelt. Es gibt eine polizeiliche Definition auch für. Würde ich noch niederschreiben in irgendeiner Geschäftsanweisung. Und das finde ich so ganz spannend, weil vielleicht wird unseren ZuhörerInnen dadurch in den Folgefolgen einiges klarer sein. Hoffe ich zumindest. Oder?
Das ist erstmal so der Plan, wie wir ihn uns im Schönfeld vorgestellt haben, dass es am Ende so einen geschlossenen Rahmen gibt.
Ich glaube schon.
Ja, hoffen wir mal, dass er aufgeht, unser Plan.
Und wenn nicht, dann sagen wir, wir sind Anwärterinnen, wir können nicht alles perfekt machen von Anfang an. Ja, es ist immer meine kleinen Joker, den ich immer ziehe. Wenn ich dann mal irgendwann, ich mache natürlich keine Fehler, die gravierend schlimm sind.
Das ist genauso, wenn ich in Berlin scheiße fahre, dann denke ich immer, mein Kennzeichen ist nicht von hier. Ich denke, ich wohne gar nicht hier. Stimmt. Ich bin Tourist.
Ja, stimmt. Markus, Nico, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Tatsächlich ja, einfach nur, um einfach nochmal diesen ganzen Pauschalisierungsgedanken, den wir jetzt hatten, so ein bisschen nochmal auszugreifen und quasi nochmal zu zeigen, was die Polizei bei dem Themenfeld Clan-Kriminalität auch macht.
Ja, bitte.
Es gibt ja, wie gesagt, diese Dienststelle, LKA 734, zack, BKS. Dort wird ein EHW Clan-Krim oder Clan-Krim-Umfeld vergeben. Jetzt muss ich wahrscheinlich erklären, was EHW ist.
Mhm. Nicht nur wahrscheinlich,
Nico. Ein ermittlungsunterstützender Hinweis.
Ja.
Es gibt EHWs und PHWs im polizeilichen System, was wir vorhin hatten, Polix.
Polix.
Das heißt, wenn man bestimmte Leute abfragt und die in der Vergangenheit schon mal irgendeinen Blödsinn gemacht haben, dann gibt es diese PHWs oder EHWs. PHW ist der personengebundene Hinweis, EHW ist ermittlungsunterstützender Hinweis. Und dort gibt es den EHW Clan-Krim oder Clan-Krim-Umfeld. Das heißt, bestimmte Personen, und das ist dieses Pauschalisieren, was ich hier mache, oder was ich nicht mache, sondern das ist jetzt, was ich erklären will. Entschuldigung, falsche Wortwahl. Kurzer Rewind. Nein, es gab auch in verschiedenen Bundesländern verschiedene Ansätze, dem Thema zu begegnen. In anderen Bundesländern war es teilweise so, wenn Mama XY jetzt ein Kind geboren hat, dann kamen bestimmte Polizeibehörden und haben gesagt, zack, die gehören jetzt alle zum Clan. Also ein Säugling, der quasi gar nichts kann dafür, wo er halt hingeboren wird.
Klar,
kriminelle Geburt und direkt kriminell.
Und das kann halt nicht funktionieren. Das war auch quasi diese Idee hinter dem ganzen Zusammenschluss, dass man eine Definition bilden will und so weiter und so fort. Mhm. Und in Berlin ist es so, seitdem es ZAG auch gibt, dass dieser ermittlungsunterstützende Hinweis in einer Einzelfallprüfung vergeben wird. Das heißt, es wird eine Person sich angeschaut, weil sie irgendwie aufs Tableau gekommen ist, weil sie, was weiß ich, eine Goldmünze gemobst hat, als gutes Beispiel.
Fiktive Fälle hier.
Fiktive Fälle. Es ist ja egal, weil das Straftaten-Potpourri geht halt immens weit, ne? Mhm. Es ist wirklich die Allgemeinkriminalität bis hin zu Geldtransporterüberfällen, bis hin zu BTM, bis hin zu was ihr euch ausdenken könnt. Und da reden wir nur über das Kriminelle. Das Legale ist noch ein bisschen außen vor gelassen. Auf jeden Fall, wenn diese Person irgendwann mal aufs Tableau gekommen ist, wird Einzelfall geprüft und man guckt, hängt die Person mit bestimmten anderen Clan-Kriminellen ab? Hat sie eventuell dann mit bestimmten Familienangehörigen was gemacht? Hat sie mit Personen aus dem engeren Umfeld was gemacht? Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet werden kann, dann kann irgendwann nach einer gewissen Zeit und wie gesagt Einzelfallprüfung diese eine Person mit einem PHW oder EHW belegt werden. In diesem Fall EHW Clankrim oder Clankrim Umfeld. Das heißt auch, weiß nicht, ein Logistiker, der den Leuten immer Autos besorgt, weil auch die Autovermietungen ein immens großes Feld ist, genau wie Sicherheitsgewerbe, Autovermietungen und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele lustige Beispiele. Da reicht die Zeit aber wahrscheinlich nicht für. Und wenn diese Person positiv geprüft wurde, dann erhält sie diesen EHW Clankrim. Und das heißt dann für alle Kolleginnen und Kollegen draußen, die in einer normalen Fahrzeugkontrolle sind und eine Person angetroffen wurde und man fragt die ab, dann könnte dieser EHW auftauchen. Und dann wüsste man, okay, diese Person ist in irgendwelchen clankriminellen Strukturen drin. Das heißt jetzt nicht, man muss die anders behandeln oder die muss super schlimm sein oder sonst irgendwas. Aber man hat einfach diesen Hintergrund, ey, da ist schon mal irgendwas gewesen. Einfach nur für die Leute zum Sensibilisieren. Und wir reden jetzt in einer Großstadt mit, was haben wir mittlerweile, 4 Mille ja, aufwärts, stimmt. Davon, dass das halt eine sehr, sehr geringe Zahl ist. Aber die, die sich diesen EHW quasi auch verdient haben, die haben halt auch viel Scheiße dafür auch schon gebaut.
Ja, und vielleicht ist nochmal wichtig zu sagen, es gibt nicht nur den EHW Clankrim. Genau. Also es ist, wir haben nicht so einen Button in der Behörde. Da gibt es ja auch noch andere Hinweise, wie BTM, genau. Stalker haben wir, glaube ich, auch und genau. Sowas. Ne? Waffen vor allen Dingen und sowas.
Gefährder, also wenn man auch häusliche Gewalt hat oder so. Also es gibt wirklich vielfältige, ident, auch cooler Trick. Wenn man einen Zwilling hat und einfach sagt, ich bin der Zwilling und renne mit dem Ausweis rum und dann bin ich das eigentlich gar nicht und die Polizei kommt irgendwann drauf, dann hat man diesen PAW ident bekommen.
Ach, weil wirklich?
Den gibt's. Ach, geil. Gute Sache. Also nehmt cool. Eure eigenen Ausweise immer.
Ja, an alle Zwillinge da draußen.
Ja, richtig. Macht nicht so viel Blödsinn.
Das ist ein schönes Wort zum Sonntag, wollte ich gerade sagen. Ich habe durch den Schichtdienst. Ja, ich habe durch den Schichtdienst kein Gefühl mehr für Zeit.
Nico hat noch was.
Es tut mir leid.
Nee, das ist auch gar nicht.
Es geht auch schnell.
Wir brauchen nicht das Wort zum Ende. Sprich.
Wir haben ja über verschiedene Sachen gesprochen. Wie gesagt, Kriminalitätsdelikte sind halt auch vielfältig. Was natürlich auch bedeutet, dass es nicht nur eine LKA-Dienststelle gibt, die sich um alles kümmert. Es gibt halt verschiedenste Dienststellen, nicht nur im LKA, auch in den Direktionen, auch in den Kommissariaten und auch auf den Abschnitten, die damit zu tun haben. Und dazu gibt es natürlich noch, weil auch viele Sachen in die Legalität schon gerutscht sind. Wir hatten vorhin dieses coole Beispiel mit den Wettbüros und es gibt mannigfaltig noch ganz andere Strukturen, die dann einfach auch ins legale Geschäft gegangen sind, weil es ist halt einfacher, legal auch Geld zu verdienen, zweifel auch Geld zu waschen, wenn es irgendwie kriminell wäre. Mhm. Das heißt auch, Bezirksämter sind teilweise in diesem ganzen Themenfeld Clankriminalität mit eingebunden. Der Zoll ist mit eingebunden, mit seinen ganzen verschiedenen Sachen. Schwarzarbeit ist mit eingebunden. Ganz, ganz viele verschiedene Leute. Das heißt, wenn ihr mal wieder so einen Verbundeinsatz habt oder seht, auf der Sonderlehre als Beispiel, wenn da 20, 30 Autos rumstehen oder so, dann bedeutet es nicht, dass den allen langweilig ist, sondern dass da vielleicht auch verschiedene Gewerke mit dabei sind, weil dieses Themenfeld nicht nur der Clankriminalität an sich, sondern auch bei vielen anderen, aber in dem Punkt halt auch, ganz, ganz viele verschiedene Sachen bedingt. Das heißt, alles, was mit Geld quasi wichtig sein kann, ist wichtig. Es können einfach ein paar Shisha-Läden sein, weil man auch damit Geld waschen kann. Es können auch von mir aus Friseurbetriebe sein und so weiter und so fort, weil da andere Strukturen hinterstecken können, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Das heißt, deswegen kommen sehr, sehr viele verschiedene Gewerke mit hinzu zu solchen Verbundeinsätzen. Und auch da kann ich die Kritik verstehen, dass früher auch schon gesagt wurde, ja, hier geht immer in dieselben Läden rein und das sind immer Araber und muss das denn sein und hier steht hier teilweise mit einem MP vor einem Friseurladen und so, also MP, Maschinenpistole, und hier steht halt mit so einer MP vor einem Friseurbetrieb und dann denkt man sich auch, Verhältnismäßigkeit, wo ist sie hin? Mhm. Ich finde sie nicht. Und auch da hat die Polizei natürlich gelernt. Wir sind zwar auch manchmal ein bisschen reaktionär, aber auch da hat man gelernt, dass man einfach dann im Zweifel ein bisschen auch zurückfahren kann. Nichtsdestotrotz ist dieses gesamte Themenfeld halt so groß und so tief auch schon verwurzelt, dass es halt schwierig ist, da einfach immer zu sehen, ey, der hat gerade einen Raub gemacht, der ist jetzt clankriminell, sondern da sind halt sehr, sehr viele Sachen im Hintergrund, die auch noch eine große Rolle spielen.
Und es sind, mal Nico, das ist mir so hängen geblieben und das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, diese Bezeichnung, weil es sind nicht immer nur Männer, die zu Clan-Strukturen oder auch zu organisierter Kriminalität gehören, viele Frauen auch, die dabei sind. Nico, ich fand das so herrlich, weil wir haben darüber auf der Dienststelle diskutiert, was die weibliche Form von Dudes ist. Wir haben damals, was haben wir versucht zu etablieren?
Also ich bin der Meinung, dass die weibliche Form von Dude quasi Dudette ist. Auch einfach mal googeln, einfach nachgucken. Es ist einfach so. Das heißt, im Plural würde man dann von Dudes und Dudetten sprechen. Und das ist eigentlich schon irgendwie ganz witzig. Das klingt halt besser als Kerle und Mädels oder...
Ja, kann ich gar nicht. Ja, schöner.
Ich finde das super. Und das ist auch nicht so, dass, weißt du, dann sitzt man da als Polizist oder Polizistin und kann dann sagen, ja, komm hier, unsere Dudes und Dudetten, wir müssen mal wieder raus zu denen. Und das hat nicht so was, nicht gleich so einen negativen Vibe, wenn man losfährt, finde ich. Ich finde, das ist schön.
Ja, absolut.
Aber ich glaube, die anderen würden dann halt fragen, ob du irgendwie ein bisschen...
Nein, ich finde, wir integrieren das
direkt. Also das würden sie nicht fragen, wurde ich schon mehrmals gefragt.
Ja, aber nicht, weil du sowas gesagt hast, sondern so dein generelles Auftreten. Nein, du bist...
professionell.
Ja, auf professionell. Jeden Fall.
Sonst setze ich hier nicht.
Man hört das in jeder Folge.
Oh, cool. Das hatte so einen schönen Drive hier gerade irgendwie, Nico. Und jetzt... ist es irgendwie schön auch, dass du gehst, finde ich.
Das ja, ist das klassische Rausschmeißer.
Es ist jetzt auch Zeit, ne? Wir müssen das letzte Lied spielen.
Unsere Klimaanlage hat schon lange kein Lied mehr gespielt und ich finde, das merkt man auch so langsam, weil die Luft wird sehr, sehr, sehr.
Ich bewege mich sehr wenig hier gerade.
Aus Sicherheit? Ja, ja. Dass du nicht zerfließt hier gerade?
Ja, ich versuche einfach still zu sitzen.
Aber Hase, jetzt geht die Zeit los. Da musst du jetzt dich versuchen,
nächste zu akklimatisieren. Nächste Woche wird es erstmal kühl.
Ja, das stimmt.
Das reicht. Und zur Not nehme ich mir so eine Taschenkühler mit und stecke mir die.
So Kühlbett. So Kühlbett. So. Kannst du das nicht in die Weste vorne machen?
Ja, irgendwo stecke ich mir das schon.
Statt Platten hast du da Kühlbett. Ja.
Das gibt es tatsächlich. Ich habe es heute gehört. Es gibt wohl im Kopfshop, weiß nicht, ob man jetzt dafür Werbung machen darf, wahrscheinlich ja nicht.
Den Kopfshop, der ist einfach da.
Das ist eine Institution. Da gibt es irgendwas, was du dir unter die Weste knallen kannst und dann wirst du da gekühlt von. Habe ich heute gehört.
Ja, ich muss noch einen Besuch abstatten irgendwo.
Wie ich dich kenne, fährst du da jetzt gleich noch hin. Oh, ich gucke, das ist auf deinem Weg nach Hause sogar. Das könntest du ja mal abfrühstücken. Das, wenn das gibt, dann sag mal Bescheid, Markus, weil ich habe nächste Woche.
Ich hole dir auch eine Kühlweste.
Ich habe Einsätze, bei denen es warm wird. Nico, das war schön.
Ich fand das sehr informativ.
Ich höre dir immer wieder gerne zu. Bei mir ist, ich wollte gerade sagen, alles aufgegangen, als ich gehört habe, dass du unser Gast wirst.
Es nimmt schon wieder Züge an. Ich krieg immer wieder.
Dass das Gegenüber da rein interpretiert. Mein Herz ist mir aufgegangen. Mein Herz, meine Lungenflügel.
Du kennst aber auch so meine Art und Weise zu denken.
Meine Lungenflügel sind aufgegangen. Ich habe so viel Luft auf einmal bekommen,
natürlich,
dass ich euch habe.
Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wisst ihr, dass ihr keine Hosen anhabt, dann...
Ja. Jetzt verrat das nicht.
Nico.
Es ist warm draußen.
Nein, ich habe mich sehr gefreut, um das jetzt mal hier wieder auf eine professionelle Ebene zu sehen. Lieber Nico, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst.
So, es war schön, vielen Dank.
Es war schön, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und wir würden dich hiermit sehr herzlich, die Stimmung ist perfekt dafür, weil das Wetter
das
passt.
Das ist das erste Mal für die zweite Staffel.
Wir würden dich sehr gerne in unsere Weihnachtsfolge einladen. Nico, jetzt denk nicht, da musst du dich drauf vorbereiten. Es wäre schön, wenn du dich warm anziehst.
Die Getränke sind so heiß, wie es jetzt draußen ist.
Richtig.
Dann komme ich.
Und es gibt Glühwein in einem Gruppenwagen. Das ist so geil, weil jetzt werden wir so richtig konkret, indem wir unsere Gäste eilen.
Ich spreche mich sehr viele Leute auf diese Weihnachtsfeier an, die sich darauf freuen.
Das ist so geil, weil wir müssen so hart abliefern,
Markus. Aber ich freue mich ja schon seit letztem Jahr darauf.
Wir wollen einen Gruppenwagen weihnachtlich dekorieren und dann wollen wir da Getränke ausschenken und über das Jahr gemeinsam mit unseren Gästen sprechen. Und weil du ja unser erster Gast von Staffel 2 bist, kriegst du einen Extra-Pot, würde ich sagen.
Also es haben jetzt alle gehört, ja? Wenn ich es nicht kriege, dann melde ich mich.
Nein, der soll ja auch sogar YouTube, ne?
Fangen wir erstmal mit Verschlusssache Bechern oder so an.
Wir mal gucken, wie groß wir das aufziehen. Aber es wird diese Folge geben und ich gebe dir mein Wort. So wahr mir Gott helfe.
Kriegst ich werde euch darauf festnageln.
Nageln.
So, damit machen wir das Ding jetzt zu. Machen wir es runter. Es wird nicht auch nicht.
Es ist warm. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Staffel 2. Vielen Dank, Nico, nochmal. Ich habe es jetzt 20 Mal gesagt. Ja,
wir freuen uns auf die kommenden Wochen.
Komm.
Tschüss, Nico.
Tschüss.